HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Olli Murs, Grow Up, guten Morgen. Sie hören den HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie ein Buch von meinem heutigen Gast zu Hause haben. Denn sie ist irgendwie eine sehr, sehr fleißige Autorin. Das Glücksprojekt, das Fitnessprojekt, das Sexprojekt. Ich bin nicht alt, nur schon sehr lange jung. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Vielleicht kommt Ihnen der ein oder andere Titel bekannt vor von Alexandra Reinwart. Sie ist unser Gast heute im HR3 Sonntagstalk, 45 Jahre alt, geboren in Regensburg. Und lebt seit 18 Jahren mittlerweile in Spanien, in Barcelona genauer gesagt. Guten Morgen, liebe Frau Reinwart.
Guten Morgen.
Ja, Sie sind heute Morgen in München, nicht in Barcelona und zugeschaltet aus dem Studio in München. Geht's Ihnen gut dort?
Mir geht's super dort. Alle sind freundlich zu mir. Es ist hervorragend.
Ich habe ja meinen Gast lieber Auge in Auge, aber diesmal ist es ja Ohr zu Ohr. Mhm. Und Ihr neues Buch ist unser Thema heute. Das Leben ist zu kurz für später. Eine Art Selbstversuch mal wieder, ja? Stell dir vor, du hast nur noch ein Jahr, ja?
Ja.
Und wann hat denn dieser Selbstversuch angefangen und womit? Mit welcher Idee?
Na, die Idee war, nachdem, es ist leider eine gute Freundin von mir, hat zum zweiten Mal eine die Krebsdiagnose bekommen. Mhm. Und es sind ja immer so Momente, ne, wenn jemand, den man kennt oder dem man nahe steht, wenn jemand so eine Diagnose bekommt oder einen schweren Unfall hat oder ne, wenn jemand stirbt, ne, sowas, dann kommt man ja immer so zu diesem Schluss, Mensch, ne, dann das Leben ist tatsächlich kurz. Wir müssen irgendwie das Beste rausholen. Wir müssen irgendwie das nutzen. Wir müssen so leben, wie wir wollen. Und das hat man dann immer kurz präsent. Und dann nach einer Zeit schwächt es wieder so ein bisschen ab. Und dann macht man wieder so weiter wie vorher. Bis
genau.
Halt das nächste Mal wieder
das
was passiert.
Das Klarsichttuch,
ne?
Auf das eigene Leben. Aber die Theorie dieses Selbstversuchs ist ja schon ganz schön heftig. Denn jeder, der mal auf einen Abstrich oder Gewebeprobe, auf das Ergebnis tatsächlich gewartet hat, weiß ja, was es dann auch bedeuten könnte, wenn man tatsächlich nur noch ein Jahr zu leben hätte. Geht das in der Theorie, sich das tatsächlich bewusst zu machen?
Das geht schon. Ich habe deswegen auch ein Jahr diese Zeitspanne gewählt, weil natürlich ist es sonst immer, man weiß das ja, also ist ja nicht so, man ist ja nicht bescheuert, man weiß ja, dass man irgendwann einen Löffel abgibt. Aber nachdem das irgendwann ist, ist es halt so, dass alles mit irgend vorne dran vergisst man ja eh ständig und schiebt so von sich weg. Und deswegen war irgendwie diese klare Zeitspanne irgendwie klar, sich das vorzustellen, damit das funktioniert, damit dieser Gedanke überhaupt funktioniert.
Wissen wir wirklich alle, dass das Leben endlich ist? Weil wenn man so den einen oder anderen beobachtet, hat man das Gefühl, das ist nicht so ganz klar oben an der Lampe angekommen. Ja? Was heißt das denn, Leben und Leben nutzen für Sie?
Für mich heißt es inzwischen, also das war ja tatsächlich ein Projekt, was sich so langsam entwickelt hat. Weil wenn man sich mit dem Gedanken beschäftigt, dann ist es ja am Anfang nur so eine, dass man
Spinnerei
da ab und zu,
oder
ja genau,
Idee.
Eine Spinnerei, irgendwie, wo man ab und zu dran denkt und sich denkt, ja Mensch, eigentlich, wenn jetzt tatsächlich das so wäre, würde ich was vielleicht anders machen. Und es entwickelt sich mit der Zeit, je normaler dieser Gedanke dann für mich wurde, desto größer wurden die Auswirkungen durch diesen Gedanken. Also am Anfang waren das ganz kleine Sachen. Zum Beispiel, ein schönes Beispiel von einer Freundin von mir, die hat sich da anstecken lassen. Was man leicht versteht, ist, die ist zum Beispiel jeden Morgen ist die in der U-Bahn gefahren und da im gleichen U-Bahn-Abteil wie sie, fast jeden Morgen, war ein unfassbar gut aussehender Typ, den
ja,
fand sie mega.
Der schöne Ahmed.
Der schöne Ahmed, genau.
Kenne ich solche U-Bahn-Fahrten.
Ja, und sie hat sich aber auch nie getraut, den anzusprechen. Und mit diesem Gedanken im Kopf, ey, meine Zeit ist begrenzt, vielleicht bin ich in einem Jahr nicht mehr, fällt sowas, so eine Hemmung, dann weg. Ja, also das ist so eine Überwindung von Stolz oder von peinlicher Berührtheit. Und wenn man sich tatsächlich auf diesen Gedanken einlässt, ey, in einem Jahr gibt es mich nicht mehr, dann geht man dieses Risiko ein, dann spricht man den auch an.
Also halten wir fest, Frau Reinwart, Sie haben sich einen fiktiven Todestag gesetzt, den 15. Februar 2018. Ich bin ja froh, dass Sie den gut überstanden haben, sonst könnten wir die Sendung heute zusammen nicht miteinander verbringen. Und das hat etwas mit Ihnen gemacht. Also Sie haben sich Ziele klarer gesetzt, Sie haben Prioritäten gesetzt, Sie haben praktisch, wenn ich das so sagen darf, aufgeräumt in Ihrem Leben.
Ich habe aufgeräumt und ich habe festgestellt, dass wenn man sich tatsächlich mit diesem Gedanken beschäftigt, dass es dann eigentlich hat es nicht nur so kleine Sachen zieht es nach sich, also dieses, dass man eben ne, sich eher mit Leuten umgibt, die man gern hat und nicht mit den Arschkrapfen, die man eh nicht leiden kann, sondern dass es in dem Sinne Auswirkungen hat, dass man Gründe für eine Entscheidung anders Also man fällt Entscheidungen anders, weil man mehr auf das hört, was man wirklich will oder was das Herz wirklich will. Und nicht, man greift nicht auf Gründe zurück, die so ein bisschen, ja, wovor man so am wenigsten Angst hat oder was am meisten Erfolg verspricht oder was am leichtesten fällt. Das fällt weg. Man ist risikobereiter.
Also wir gehen gleich ins Konkrete, denn es klingt ein bisschen so, als wird man angstfreier, als wäre das bei Ihnen ein Ergebnis gewesen. Wir müssen natürlich über die Peinlichkeiten reden, die Sie überwunden haben und dann doch ausprobiert haben in diesem Jahr. Und normalerweise gibt es ja diese Bleiweste der Traurigkeit, wenn man weiß, es sind nur noch 12 Monate. Aber Sie haben auch unglaublich viel Spaß gehabt. Und an welchen Lebensbereichen Sie aufgeräumt haben, darüber reden wir gleich mit Alexandra Reinwart, unser Gast heute. Gruß nach München.
Danke.
Ja,
danke.
Hier ist HR3, der Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Stell dir vor, du hast nur noch ein Jahr auf dieser Welt und die Frage ist, was machst du mit diesen 12 Monaten? Alexandra Reinwart ist heute unser Gast des Tages und hat aus diesem Gedankenexperiment und einem Selbstversuch, der ein Jahr genau dauert, ein Buch geschrieben. Das Leben ist zu kurz für später. So ein bisschen aus der Kategorie Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Denn wir alle, Frau Reinwart, sind ja so gefangen in diesem Hamsterrad des Alltags. Ja? Mhm. Sie beschreiben es auch, es gibt so Wochen, die kann man einfach in die Tonne klopfen. Und die Frage ist eben, würden wir die gleiche Entscheidung treffen, wenn wir wüssten, wir hätten nur noch 12 Monate zu leben? Welche Fragen haben Sie sich noch gestellt am Anfang dieses Projektes?
Ja, am Anfang waren es nur ganz kleine Fragen. Also am Anfang von diesem Gedankenexperiment waren es so die kleinen Entscheidungen im Alltag. Also wo gehe ich hin? Gehe ich auf das Klassentreffen? Kaufe ich mir diese oder jene Sache? Treffe ich diese oder jene Person? Das waren so ganz kleine Sachen. Und dann wurden die immer größer.
Also
dann,
würde ich tun, was ich heute tue?
Genau.
Ist das die richtige Liebe, mit der ich mein Leben verbringe? Solche großen Lebensfragen. Also alles wurde umgekrempelt, alles wurde in Frage gestellt?
Alles wurde in Frage gestellt. Ich habe festgestellt, am Ende geht's so auf 4 große Sachen raus, wie so Eckpfeiler, irgendwie, die das Leben so tragen. Und das ist irgendwie so dieses eben, von was will ich leben, irgendwie das Berufliche, mit wem will ich leben, wie will ich leben und wo will ich leben. Und es ist natürlich immer so, wenn man dann da so weit ankommt, wenn man an einem von diesen Eckpfeilern rüttelt, dann kriegt man so ein bisschen Angst, ja? Man kriegt so ein bisschen Schiss vor der eigenen Courage.
Was haben Sie gemacht mit dieser Angst?
Ja, es war durch diesen Gedanken, ich muss diese Zeit jetzt wirklich nutzen, weil ich habe nur dieses eine Leben und das habe ich ja auch noch irgendwie gedanklich irgendwie wirklich extrem begrenzt, ist man bereit, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und da auch was dran zu verändern, wenn man da nicht zufrieden ist mit der Situation.
Ja, haben Sie sich selbst überrascht in Ihrer eigenen Kompromisslosigkeit, in Ihrer Klarheit, Themen anzugehen, Fragen zu stellen?
Ja, schon. Also ich fand es dann am Schluss, war ich wirklich irgendwie ein bisschen überrascht, dass das so große Kreise gezogen hat. Ne? Also ich dachte, ich schreibe halt so ein Buch und mache das jetzt so ein bisschen. Und dann hat es tatsächlich irgendwie das Leben verändert. Also und zwar alle Bereiche. Dieses, wo will ich leben irgendwie? Ne? Ich habe irgendwie meine Wohnsituation verändert. Irgendwie das, wie will ich leben? Ich bin mit meinem Freund auseinandergezogen. Das Modell Kleinfamilie wurde soweit aufgelöst. Das, von was will ich leben? Ich habe ein neues berufliches Projekt angefangen. Mhm. Das wurde hat tatsächlich sehr große Kreise gezogen.
Also über all dieses werden wir gleich und heute im Laufe der Sendung beim Sonntagstalk noch ein bisschen sprechen. Aber immer wieder die Frage zu stellen, wir hetzen ja alle von Woche zu Woche und am Ende hätten wir natürlich alle immer gerne noch mehr Wochen. Sie haben das ganz plastisch gemacht in Ihrem aktuellen Buch. Sie haben nämlich die Quadrate einfach aufgemalt für 90 Lebensjahre eines 90-jährigen Menschen. Und wenn man diese 90 Quadrate vor sich sieht, und da würden wir schon von einem sehr hohen Alter sprechen, kommt es einem ganz wenig vor. Normales Durchschnittsalter bei Männern ist, glaube ich, helfen Sie mir, 78, 79?
78 und ich glaube Frauen ein bisschen mehr. Ne?
Ja, wir haben ein bisschen mehr Lebenszeit. Ne? Haben wir uns vielleicht auch verdient. Und wenn man sich diese 90 Quadrate anschaut, das hat bei mir so einen Klick gemacht. Da habe ich so ein bisschen Panik bekommen und gedacht, machen Sie das mal. Ja,
ja, das ist wirklich, vor allem wenn Sie dann irgendwie anfangen, die alle auszustreichen, die Sie ja schon gelebt haben. Ja,
dann bleibt ja nicht mehr viel. Aber ich kann mir vorstellen, es hören uns jetzt einige HR3-Hörer zu und sagen, ja, bei Frau Reinwart ist das vielleicht ganz einfach. Ich habe aber ein Haus, ich habe ein Auto geleast, ich muss Hypotheken abzahlen, ich habe gerade eine neue Verbindung im Job angenommen. So einfach kann ich doch nicht aus allem heraus. Haben Sie diese Fesseln gespürt, auch selbst?
Ja, schon, aber ich habe auch festgestellt, dass in dem Moment, wo es sich um was handelt, was man wirklich will, was das Herz will, also wenn Sie sagen, ne, ich muss viel arbeiten wegen der Hypothek, in dem Moment, wo Sie sagen, okay, aber dieses Haus, diese Art von Leben, leben das Leben, das will ich wirklich von Herzen. Und zwar nicht, weil ich ein Bild im Kopf habe, wie es sein sollte oder weil ich eine Verpflichtung eingegangen bin oder aus welchen Gründen auch immer, sondern weil ich das wirklich will, dann ist es auch kein Problem. Das Problem besteht immer erst, wenn es sich um Dinge handelt, die man eigentlich nicht von Herzen will.
Und wann haben wir angefangen, das so zuzuschütten? Weil wir kennen doch alle noch die Träume aus der Teenager, aus der Studentenzeit. Ich will wild sein, ich will im Ausland leben, ich will dies und jenes machen. Und dann schleichen sich ja diese Kompromisse immer mehr ein. Jeder von uns kennt das dann tatsächlich. Wann haben Sie begonnen, Ihr Leben so zuzuschütten, mit so viel Kompromissen, mit Freunden Zeit zu verbringen, die vielleicht gar keine wirklichen Freunde dann auch sind?
Na, das passiert irgendwie so automatisch. Ne? Man passt da irgendwie gar nicht auf.
Warum sagen wir da nicht nein?
Dann erwischt es einen so. Dann ist man, klar, Job bringt viele Verpflichtungen mit sich. Der Alltag, irgendwie, man passt auch einfach nicht auf. Ne? Weil man ist irgendwie eben diese Achtsamkeit, man hat die nicht einfach so. Und wurstelt dann so vor sich hin und ab und zu dämmert es einem dann, dass dieses Dahinwursteln, dass das ja eigentlich das richtige Leben ist. Also ne, man hat immer so ein Bild im Kopf, wie es sein sollte und versucht auf irgendwas hinzuleben, damit es so ist, wie man sich das vorstellt und vergisst dann aber oft dabei, dass dieses
Dahinwursteln
gerade das Leben ist, genau. Dass es nicht irgendwann so wird, wie man sich das vorgestellt hat.
Was ist mit dem Erwartungsdruck, den andere an einen stellen? Eltern, Partner, Kinder, die Verpflichtung, die wir eingegangen sind. Hat das eine Rolle für Sie gespielt in diesem Jahr?
Ja, schon. Wobei ich festgestellt habe, man kann sich, also die Erwartungen von anderen, wenn man die enttäuscht, das ist schon, ne, das ist schon unangenehm. Was noch viel schwieriger ist, aber finde ich, sind die Erwartungen, die man selber so an sich hat. Man ist ja selber mit sich viel strenger als alle anderen und zu allen anderen. Und die Erwartungen, die ich an mich selber habe, zu sagen, okay, da mache ich Abstriche, weil das ist ein Quatsch. Das passt nicht zu mir, das bin ich nicht. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich will dem nur entsprechen.
Klingt nach großer Ehrlichkeit. Da müssen wir gleich weiterreden, denn Sie stellen sich ja auch die Frage, die finde ich ganz schön. Wäre ich am Ende froh, dass meine Wohnung immer sauber war und ich alle Abgabetermine eingehalten habe? Ja? Darüber müssen wir gleich reden. Run to you, Tom Gregory, spielen wir jetzt nochmal und nachher geht's weiter mit Ihnen, Alexandra Reinwart. Sie hören den HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Schön, dass Sie dabei sind. Unser Gast heute hat sich auch so ein bisschen nackt gemacht mit ihrem Selbstversuch und hat nämlich ganz klar, liebe Alexandra Reinwart, Sie sind unser Gast heute im HR3 Sonntagstalk, gesagt, okay, ich begrenze jetzt mal meine Lebenszeit rein theoretisch und sage, ich habe nur noch ein Jahr zu leben. Daraus ist ein Buch entstanden, das heißt, das Leben ist zu kurz für später. Und wenn man erstmal anfängt, so zu denken, haben wir in der ersten halben Stunde beide festgestellt, dann wird doch einiges klarer. Zum Beispiel Elternabend steht an, kennen wir alle. Boah, kein Bock, geh du hin. Nee, ich war schon das letzte Mal, diesmal bist du dran. Alle Eltern kennen diese Diskussion, ja, die dröge Vereinssitzung, was auch immer. Sie sagen oder schreiben in einem Plädoyer dafür, auf vermeintliche Konventionen und sozialen Druck einfach mal zu pfeifen. Den Kuchen nicht zu backen, die Katze nicht wochenlang zu hüten. Aber was passiert dann?
Das Lustige ist ja, es passiert gar nicht so viel. Also man hat immer
viel
selber,
unserer schlimmsten Fantasie. Ja, ja.
Man selber denkt immer, die Welt geht unter und alle hassen einen und man wird von der Gesellschaft ausgestoßen. Aber das stimmt gar nicht. Also im Endeffekt ist es eine Riesenüberwindung für eigentlich eine recht kleine, überschaubare Konsequenz.
Ich muss nicht mehr Elternsprecher sein.
Nein, Sie müssen überhaupt nicht Elternsprecher sein.
Ich muss die Klassenkasse nicht mehr führen. Gut.
Nein, nein, nein. Das alles muss man nicht. Das Problem ist ja, ne, das mit dem Nein sagen, das fällt uns allen so ein bisschen schwer. Eben weil man irgendwie, wir wollen so gerne irgendwie geliebt werden von der ganzen Welt. Besonders wir Frauen. Ja, wir haben es dann noch ein bisschen schwerer, finde ich. Und das Lustige ist aber, in dem Moment, wo man dann sich wirklich überwindet und sagt irgendwie, okay, und zwar mit aller Freundlichkeit der Welt. Man wird ja deswegen kein unhöflicher Mensch. Man sagt, ach, wisst ihr was, das war jetzt toll mit der Elternkasse führen, aber ich habe jetzt für meine Zukunft andere Pläne. Das kann jetzt mal jemand anders machen. Dann ist einem tatsächlich auch niemand böse, wenn man das irgendwie höflich macht und freundlich macht.
Aber dieses peinliche Schweigen, wenn alle auf diesem Elternabend ihre Köpfe plötzlich in die Akten und Handtaschen stecken und unter diesen kleinen Tischen verschwinden, dann muss man das ja aushalten, zu schweigen und nicht zu sagen, ich mache es jetzt. Ja?
Genau.
Also wichtig ist, es zu kommunizieren.
absolut wichtig ist zu kommunizieren. Man kann sowas natürlich auch dann ins Absurde führen. Ne? In dem Moment, wo ich kenne genau diese Situation auch. Alle sitzen in der Klasse, irgendeine Aufgabe wird verteilt, alle schauen irgendwie angestrengt irgendwo hin. Dann kann man natürlich auch anfangen, irgendwie loszulachen und sagen, ne, lustig, ist ja wie immer, keiner will. Und es ein bisschen auflockern. Aber natürlich, man muss sowas schon mal aushalten, ganz
aber
klar.
Unsere Verweigerung hat doch auch Konsequenzen. Also, sie gehen nicht zum Elternabend, die Kinder kommen nicht an die Infos oder man ist kein Vorbild, ja, kann am nächsten Morgen beim Frühstück nicht berichten, was vielleicht die Klassenlehrerin gesagt hat. Muss
ja,
man
gut,
auch aushalten dann.
Muss man aushalten, irgendwie dafür wird ihr Kind vielleicht ein bisschen selbstständiger als andere Kinder und holt sich mal Informationen selber. Oder man hat irgendwie einen Deal, ne, mit der befreundeten Mutter, die man eh in der Früh mal trifft und sagt, und war irgendwas Wichtiges dabei, habe ich was verpasst? Das ist alles irgendwie, es ist viel weniger problematisch, als man sich das immer so vorstellt.
Was heißt das für Freundschaften? Da haben Sie ja auch eine klare Zäsur getroffen. Also 300 Freunde bei Facebook schreiben Sie, das Leben ist zu kurz für später, aber nur 3 echte im Leben. Da kann man sich ja schon mal glücklich schätzen. Was heißt das, aufräumen mit Freunden?
Na, aufräumen mit Freunden heißt nicht nur, was man im ersten Moment so denkt, heißt nicht nur, dass man die aussortiert, irgendwie, die einem eigentlich sowieso nichts bedeuten, sondern es heißt
wo
auch...
Wo kommen die eigentlich alle her?
Ja, die sammeln sich irgendwo so an, ne? Die laufen einem zu wie so ein Hündchen auf der Straße und dann wird man die nicht mehr los. Ne, das sind dann so Ex-Arbeitskollegen, Bekanntschaften, die dann sich irgendwie im Leben tummeln, aber die vielleicht irgendwie gar keine große Wichtigkeit haben.
Aber gibt's ja Einladungen, Gegeneinladungen und so weiter. Also es ist dann ja so ein ganzes Netzwerk.
Ja, wobei, wenn sich dann irgendwie tatsächlich auf ihre Anrufliste mal schauen, irgendwie im Handy oder in die WhatsApp-Liste, die ersten 5, die da meistens so stehen, sind so die wichtigsten, um die es geht. Und die sollten auch Priorität haben
wie
vor allen anderen.
So viele haben sie.
Na, ja, ich glaube, so 5 sind schon wichtig. Ja? Also zähle ich jetzt meinen Partner mit dazu. Das ist schon so, ja, es sind ja nicht viele, um die es wirklich geht.
Wie haben Sie denn den Schlussstrich gezogen mit all diesen Bekannten, die sich so ein bisschen angesammelt haben, wie Sie es nennen?
Naja, eine habe ich ja wirklich, das war bei dem Projekt von Am Arsch vorbei, geht auch ein Weg, eine habe ich ja tatsächlich mit einem Arschtritt aus meinem Leben befördert, weil die war anders nicht wegzukriegen. Das war eine große Überwindung, also was mache ich normalerweise nicht. Und ansonsten ging es eher darum, irgendwie die bestehenden Freunde auf der Prioritätenliste wieder nach oben zu setzen. Das heißt, wenn es um irgendwas geht, was denen wichtig ist, was mir dann auch wichtig sein sollte.
Ihre Herzensmenschen zu
beschreiben. Meine Herzensmenschen, genau. Und aber da auch wieder zu unterscheiden zwischen, okay, mein Herzensmensch, ja, meine allerliebste Freundin, die will unbedingt, dass ich irgendwie mit zum, keine Ahnung, irgendwas, was ihr wichtig ist.
Beerdigung der Oma oder?
Beerdigung der Oma zum Beispiel, das war tatsächlich wichtig. Und das war so ein Moment wieder, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt tatsächlich nur noch ein Jahr zu leben hätte, dann wäre mir scheißegal, ob das irgendwie machbar ist, ob ich Abgabetermine habe, ob ich viel wirklich zu tun habe, das Kind in Kindergarten, Unterbringung, ob das Zugticket teuer ist, da würde ich überall drauf scheißen und würde auf jeden Fall da mitfahren. Und das habe ich dann auch gemacht.
Also haben wir am Ende wieder diese Klarheit und die Konsequenz, im Grunde zu sagen, für die Menschen, die mir am Herzen liegen, bin ich da, auch bei Situationen, die hoch emotional sind oder die vielleicht für die Freundin
absolut,
dann schwierig sind, die begleite ich eben auch, da rede ich nicht nur, sondern dann bin ich auch tatsächlich da.
Das macht ja auch einen Unterschied,
weil oft sagen wir, ja, ich komme und dann ist man in entscheidenden Situationen dann häufig ja tatsächlich alleine oder wirklich dann nur mit dem engsten Familienkreis.
Genau, aber da geht es natürlich auch nur um die wichtigen Sachen, weil natürlich dieselbige Freundin, die will natürlich zum Beispiel von mir, dass ich unbedingt zur Theateraufführung von ihrem Kleinkind komme und da kann ich auch mal sagen, nee. Ja, da kann ich auch sagen, nee, ich weiß, du willst dahin und das ist toll und das ist ganz wunderbar. Ich liebe dich sehr, aber deswegen muss ich nicht bei was mitmachen, was ich jetzt nicht machen will. Ja? Also wo meine Präsenz irgendwie nicht wirklich wichtig ist.
Ich habe das Gefühl, man kommt sich selbst wieder näher, wenn man sagt, das Leben ist zu kurz für später.
Mhm. Stimmt absolut. Das? Ja, man kommt sich selbst näher und man kommt auch anderen näher. Weil man ja, wenn man diese Konsequenzen überlegt, dann hat man weniger... Man bleibt nicht unverbindlich, mal weniger Unsicherheiten, Zweifel, Ängste und sagt auch tatsächlich mal irgendwie, wie es einem geht. Oder man fragt auch mal irgendwie was nach, was man normalerweise nicht fragen würde. Also man kommt so, diese gläserne Mauer, die es so zwischen Menschen immer gibt, weil Sachen unausgesprochen sind.
Und dabei reden wir von Freunden und dabei reden wir von Familie. Also über diesen Klartext reden, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Freue mich, dass Sie unser Gast sind, Alexandra Reinwart. Ich bin Bärbel Schäfer. Gleich mehr mit Ihnen. Alexandra Reinwart ist die Queen des urbanen Lebens, der urbanen Lebenshilfe, so kann ich es glaube ich sagen. Sie sind heute Gast bei uns hier im HR3 Sonntagstalk. Mhm. Ich bin Bärbel Schäfer und ihr neues Buch heißt Das Leben ist zu kurz für später. Und der Untertitel hat richtig Wucht und könnte uns alle aufrütteln. Stell dir vor, du hast nur noch ein Jahr. Sie haben sich das vorgestellt, und zwar vom 15. Februar 2017 bis zum 15. Februar 2018 lief der Countdown, ja. Mhm. Und es gab viele Momente in dieser Zeit, in denen Sie sich ganz anders verhalten haben als vorher, durch den Gedanken, es gibt nur noch ein einziges Jahr. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn uns jemand zuhört, der gerade eine schlimme Diagnose bekommen hat, der vielleicht wirklich sterben wird, dass der mit diesem Gedankenexperiment überhaupt nichts anfangen kann und sagt, was maßt sie sich da eigentlich an? Was antworten Sie denn?
Natürlich. Es ist auch so, es ist ja nicht so, in meinem Bekanntenkreis in der Familie, als auch im engen Freundeskreis, habe ich auch schon Menschen verloren, die mir sehr nahe standen, ob jetzt durch Krankheit oder Unfall. Und in diesem Buch soll es eben nicht ums Sterben gehen. Es geht nicht darum, dass Leute sterben oder wie sie damit umgehen oder sowas, sondern ich habe mir gedacht, es ist eher so, dass wir werden dem Ganzen am meisten gerecht, wenn wir eben das Leben, das wir haben, das tatsächlich auch so nützen, wie es nur irgend geht. Also wenn wir das Leben feiern und wenn wir das Leben so leben, wie man es leben sollte, und das Ehren, das Hochheben, dass wir leben. Und das würde ich antworten, glaube ich.
Am Anfang haben Sie ja gesagt, okay, manchmal ist es ein Unfall, der ein Leben verändert. Mhm. Es kann eine Krankheit sein, eine schreckliche Diagnose. Und Sie haben gesagt, lass es uns doch mal versuchen, weil dann, wenn diese schrecklichen Momente Einzug halten in unser Leben, wachen wir alle plötzlich auf. Mhm. Für einen kurzen Moment sind wir alle ganz klarsichtig und sagen, ich werde diesen Typen, der mich nervt, mich von ihm trennen oder von dieser Wohnung, die viel zu teuer ist und all diese Dinge. Da werden wir plötzlich ganz klarsichtig. Und dann kommt der Alltagsnebel, nenne ich das mal ein bisschen wieder, Einzug. Und Sie sagen eben aus freien Stücken und gerade weil wir alle Menschen kennen, die krank sind, die wir verloren haben, die wir geliebt haben, wegen Ihnen sollten wir anders leben? Verstehe ich Sie da richtig?
Absolut. Wegen Ihnen irgendwie, das sind wir denen auch schuldig, finde ich.
Dass wir erklären Sie mir das nochmal.
Na, dass wir aus dem Leben, das wir haben, irgendwie das meiste machen, dass wir uns bewusst werden, was das für ein großes Geschenk ist und dass es keine Last ist. Ja, ich sehe irgendwie ganz oft Leute, die nur noch drauf warten, entweder auf den Feierabend, aufs Wochenende, auf den nächsten Urlaub oder, wenn es ganz blöd läuft, auf die Rente. Und das wird dem Leben nicht gerecht.
Das Leben hochhalten, das Leben absolut feiern, für jeden Tag dankbar sein. Es gibt so eine Szene da, ich glaube, ist das Ihre Mutter, Ihre Schwiegermutter, die sagt an so einem total verregneten Tag, boah, ich bin so froh, Alexandra, wenn dieser Tag endlich vorbei ist. Und wir alle wissen ja, jemand, der schwer krank ist, würde sich diesen einen Tag wünschen, egal ob mit Regen oder ohne.
Genau,
so ist es. Wie schaffen wir das? Diese Flamme, wie haben Sie das geschafft, im Kopf lange wach zu halten, eben über ein Jahr, dass es nicht wieder der Alltagsnebel ist, der Einzug hält?
Ja, das Lustige ist ja, wenn man einmal damit anfängt, nach dem zu leben tatsächlich und zu entscheiden, irgendwie, was man von Herzen will, das ist so ein schönes Gefühl, das ist so großartig, dass da entsteht sehr viel Energie raus, ja, man wird irgendwie viel aktiver, man fühlt besser, mehr und man will es auch immer wieder und immer mehr haben. Also es verselbstständigt sich so ein
bisschen. Das heißt, Sie suchen solche Situationen, wo Sie ganz klar entscheiden können?
Ne, ich entscheide inzwischen ganz normal in meinem Leben so. Also es hat sich wirklich so ausgeweitet. Es wird so eine Sache im Kopf, die sich ändert. Ne, so ein Blickwinkel, der sich ändert. Also ich muss mir inzwischen nicht mehr irgendwie aktiv überlegen, was würde ich tun, wenn ich noch ein Jahr zu leben hätte, sondern ich versuche einfach auf das zu hören, was mein Herz will.
Also ist Ihr Buch so eine Art Klarspüler fürs Hirn, würde ich das jetzt mal nennen.
Ja, das wäre natürlich
schön. Das Leben ist zu kurz für später, ja. Das können wahrscheinlich viele von uns gebrauchen. Wir spielen jetzt Lionshead und nach den Nachrichten nachher sind wir wieder da mit Ihnen. Ich freue mich auf Sie, Alexandra Reinwart.
Bis dann.
Tschüss. Stell dir vor, du hast nur noch ein Jahr zu leben. Ein Selbstversuch, der dein Leben verbessern wird. Denn das Leben ist zu kurz für später. Das behauptet unser Gast am heutigen Sonntag im HR3 Sonntagstalk, Alexandra Reinwart. Mhm. Ja, unser Leben dauert nicht ewig. Klar, wissen wir alle, irgendwann ist Schicht im Schacht und wie gut eben auch, dass wir es nicht genau wissen, wann es sein wird. Man dümpelt so rum auf diese Art und Weise, ohne richtigen Druck etwas zu verändern. Und manchmal hat man doch auch so ein bisschen der Muttis Warnung immer im Kopf, ne? Jetzt warte doch mal ab.
Ja.
Welche gibt's noch? Das kann doch gar nicht, Kind, das kann doch gar nicht funktionieren.
Was, wenn es nicht klappt, ja? Oder da hast du was Sicheres?
Ja, ja, ja. Jetzt geh doch kein Risiko ein, bleib schön auf dem Boden, ja. Hier weißt du, was du hast.
Genau, also diese Veränderung, man hat ja eh schon irgendwie so ein bisschen Angst vor Veränderung meistens. Ja, wir sind da drauf gepolt, irgendwie, dass alles so bleibt, wie es ist, weil Veränderung ist immer Risiko und Gefahr.
Kriegen wir das so reingeträufelt immer noch von den Eltern?
Ich glaube, zum einen kriegen wir es reingeträufelt und zum anderen ist es tatsächlich, das ist eine Sache, die Menschen haben, dass irgendwie Veränderung eben bedeutet Gefahr. Und deswegen sind wir wirklich drauf gepolt, irgendwie, dass alles so bleibt, wie es ist. Auch wenn wir in uns den Wunsch verspüren, was zu verändern. Und dieses ungute Gefühl, irgendwie dieses,
das kannst du doch nicht machen.
Ja, genau, und das deuten dann viele irgendwie als Bauchgefühl hin, auf das man ja hören soll. Tatsächlich soll man auf sein Herz hören, ja, was jetzt nicht im Bauch ist, aber was so ein bisschen missverstanden wird immer. Und diese Hindernisse, dieses eben, ach komm, das kannst du immer noch machen oder hast du was Sicheres oder diese ganzen Dinge, die verhageln einem so ein bisschen die Herzenswünsche. Und dann ist man selber auch noch so kompromissbereit. Irgendwie das eigene Hirn macht dann ja auch noch mit. Das sagt dann, das sucht
das
dann auch direkt.
Dich auch noch.
Genau, das sucht direkt nach Gründen, warum man was nicht verändern könnte. Komm, das ist eh zu teuer oder ist eh nicht machbar. Und so beruhigt man sich dann selber.
Aber was wäre, wenn die eigenen Eltern oder die besten Freunde, der Partner dann so ein Lebensmutmacher wäre? Solche Menschen kann man sich doch aussuchen. Dann würden wir nicht verharren im doofen Job, in schlimmen Beziehungen, an Wohnorten, die wir eigentlich gar nicht mögen, weil es da dauernd regnet. Okay, jetzt kann
man. Ja, man sucht ja tatsächlich solche Menschen. Solche Menschen sind aber sehr selten. Also so Lebensmutmacher, irgendwie ist ein echt rarer Menschentyp. Die meisten sind da eher die Zögerlichen.
Okay, werden wir konkret. Reden wir über den Job, weil Sie haben ja gesagt, Experiment, ein Jahr, 12 Monate, der Countdown läuft. Waren Sie zu dem Zeitpunkt in Ihrem Beruf glücklich?
Ich war ja zur halbe irgendwie mit der Bücherschreiberei irgendwie, da war ich schon glücklich damit. Das Problem mit dieser Bücherschreiberei ist ja auch immer das, man weiß ja nie, wie es wird. Ne?
Mhm. Also, kann man die Miete damit bezahlen oder nicht?
Ja, vor allem kann man die nächstes Jahr auch noch bezahlen.
Ja.
Das ist jetzt lustig, wenn sich da ein Buch gut verkauft, irgendwie dann, ist ganz, ganz großartig. Aber was mache ich nächstes Jahr? Was mache ich übernächstes? Wie sieht's mit der Rente aus? Also das ist alles so Fragen. Deswegen hatte ich immer noch so ein sicheres Standbein. Das war eben so eine Werbeagentur, für die ich gearbeitet habe. Und das war so ein Job. Den kann ich auch noch machen, wenn ich 100 bin.
Das ist doch die Sicherheit. Das ist die Sicherheit. Genau. Und das haben Sie etwa gekündigt?
Das habe ich gekündigt, weil es hat sich rausgestellt, dass natürlich, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre mit dieser Werbeagentur, dass irgendwann ist dieser Reiz des Neuen, war da irgendwann verflogen, dass man da irgendwie arbeitet und auch so diese sich total lustige Sprüche einfallen zu lassen, irgendwie für irgendwelche absurden Produkte oder warum dieses Shampoo jetzt das allerbeste für ihr Haar ist. Das hat natürlich nicht wirklich Spaß gemacht, aber es war eben so die Sicherheit. Und die hat mich aber viel Zeit natürlich gekostet irgendwie und viel Nerven und das habe ich dann gelassen.
Okay, und was ist dann mit der Angst und der Miete im nächsten Jahr passiert?
Ja, lustigerweise war es dann eher so, dass ich habe gedacht, das wird die totale Befreiung, ja, wenn ich diesen Werbejob kündige. Das war es gar nicht so sehr. Also ich fand es eher so, jetzt ist es weg. Mal schauen, was passiert. Weil es irgendwie nicht eben der Herzenswunsch war, nicht das zu lassen, sondern ich glaube, es ändert sich erst was, wenn man was tut, was man von Herzen will. Und das war, hieß dann jobmäßig das, dass ich ein komplett
Risiko.
Dass ich ein komplett neues Projekt in Angriff genommen habe, irgendwie was mir wirklich am Herzen liegt und was mit der Schreiberei auch gar nichts zu tun hat.
Ah, ich weiß es. Beweisfoto auf Seite 228.
Ja, genau.
Für alle, die das Buch noch nicht haben, sagen Sie mal, liebe Frau Reinhardt, was sich dort blicken lässt.
Ja, wir haben irgendwie, es hat sich herausgestellt, dass in der Stadt, wo ich wohne, gibt es irgendwie ein wunderschönes Viertel direkt.
Nennen Sie ruhig diese furchtbar schöne Stadt.
Die furchtbar schöne Stadt heißt Valencia, in Valencia in Spanien. Und da gibt es ein altes Fischerviertel, das Cabanyal, was sehr, sehr runtergekommen ist. Das sieht irgendwie aus ein bisschen wie Kuba. Ja? Alte wunderschöne Häuser, Jugendstilhäuser, die sehr runtergekommen sind. Und da gibt es ein Haus und das haben wir gesehen. Also das habe ich gesehen, eine Freundin von mir auch. Und wir haben uns sofort verliebt. Und mein Traum war schon immer, irgendwie so ein Bed and Breakfast zu machen und eine Bar und ein Restaurant.
Für alle Werder-Fans ist es grün-weiß gekachelt.
Ja, stimmt. Und es war auch immer so eine Idee, ne, wo man genau, wo ich genau das gemacht habe. Ich habe immer gedacht, ey, das klappt nie im Leben. Oder um Gottes Willen, was für ein Aufwand. Oder man muss dazu sagen, das Haus ist mehr als renovierungsbedürftig. Ja, es fehlen Teile vom Dach und solche Sachen.
Moment, Sie haben den Job gekündigt. Sie haben keine Sicherheit, ob Sie die nächste Miete zahlen können. Und Sie haben ein Haus gekauft, was renovierungsbedürftig ist.
Ja, ja. Okay. Ich habe mir auch tatsächlich unter diesem Gedankenexperiment habe ich mir auch irgendwann vorgestellt, jetzt wenn ich irgendwann mal tatsächlich, also ne, jetzt gar nicht mal, man muss noch nicht mal sagen in einem Jahr, aber wenn ich mal irgendwann mal alt und grau irgendwie vielleicht in einem Liegestuhl lege, ja, und mich nicht mehr rühren kann, auf was würde ich dann zurückblicken, was würde ich so bereuen? Und ich habe mir dann gedacht, nachdem dieses Projekt so in unser Leben getreten ist, ob das vielleicht eine Option wäre, das würde ich zum Beispiel bereuen, das nicht probiert zu haben.
Das Bed and Breakfast Hotel. Okay. Genau. Hat da schon jemals einer übernachtet oder stehen Sie noch
Nein,
im Schutt
Gottes
mit den Gummistiefeln?
Wir stehen immer noch im Schutt, es ist eine totale Katastrophe. Aber ich bin sehr froh mit diesem Gefühl, irgendwie, ich probiere es tatsächlich. Also wenn es nicht funktionieren sollte, ja, und ich den Kobel irgendwie verkaufen muss mit Verlusten und alles Mögliche, sowas, dann habe ich zumindest dieses Gefühl, ich habe das aber probiert.
Ich kriege so ein leichtes Grummeln in der Magengegend. Ich muss erstmal einen Song spielen. Ich weiß nicht, ob das alles gut hier ist, hier dieses Gespräch für mich. Gleich mehr mit Ihnen. Jetzt erstmal George Michael und Elton John. Bauchgefühl, Kopfgefühl, Herzgefühl. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und während George Michael und Elton John eben gerade gesungen haben, liebe Alexandra Reinwart, hatte ich mir nochmal eine Liste hier gemacht mit Stichpunkten, was ich unbedingt noch machen möchte, wenn ich nur noch 12 Monate zu leben hätte. Ja. Denn das ist ja das Experiment, was Sie starten und einer Ihrer Träume war ja, ein Bed and Breakfast Hotel zu eröffnen. Ja. Sie haben einen festen Job, der das Schreiben nochmal finanziell ein bisschen abgesichert hat, gekündigt in einer Werbeagentur und haben sich in Valencia ein kleines Hotel gekauft, was schwer renovierungsbedürftig ist. Denn trotz allem Magengrummeln, was ich ja eben so gesagt habe und so, oh mein Gott, die Sicherheit, wir alle kennen diese Wünsche. Mhm. Die sind ja nicht nur verschüttet, die sind ja da. Manchmal klopfen die ja auch wieder an. Ne? Mhm. Und die muss man, glaube ich, nur benennen, um sich selbst wieder ein bisschen näher zu kommen. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, manchmal traut man sich halt an so Herzenswünsche nicht ran.
Warum eigentlich nicht? Ja, warum sind wir uns selbst gegenüber so schüchtern?
Ja, weil es tatsächlich oft ja an diesen Pfeilern, Grundpfeilern des Lebens rüttelt. Also manchmal, wenn man diesen Herzenswünschen entsprechen würde, fliegt ja tatsächlich irgendwie die eigene Welt in die Luft, weil man sich vom Partner
trennt. Man ist ein eigener Sprengmeister sozusagen.
Ja, schon. Also ne, man trennt sich vielleicht und das ist eine große Geschichte. Irgendwie man hat Kinder, ne, Haus, Hypothek und was da also dranhängt. Oder man eben kündigt den Job irgendwie und geht ein großes berufliches Risiko ein. Das sind ja große Sachen, die sich da bewegen. Und na klar, ne, da kann es passieren, dass die Welt in Stücke fliegt. Aber es ist natürlich so, dieser Vogel Phönix, ja, dieser Schöne, der entsteht halt auch irgendwie aus der Asche auf und nicht irgendwie aus dem Haufen lauer Kompromisse.
Aber Sie wirken da so fröhlich und so zuversichtlich. Waren Sie das schon immer oder ist das jetzt daraus gewachsen?
Ich bin tatsächlich mit diesem Ding jetzt, also mit diesem Gedankenexperiment, ein bisschen größer geworden und glücklicher geworden und freier geworden. Also ich fühle mich froher.
Ja. Erlebnisse machen glücklicher, also als praktisch der Reichtum oder die Sicherheit, was den Kontostand angeht. Gibt es eigentlich Neider, wenn man diese innere Freiheit so deutlich lebt?
Nee, also ich kenne jetzt keine Neider. Ich kenne jetzt nur dadurch, dass man selber irgendwie so froh ist und frohen Mutes ist. Man will ja auch nur Gutes. Man will ja den anderen Leuten auch nur Gutes. Kriege ich ja auch nur positive Reaktionen. Also je offener und bereiter ich irgendwie auf jemanden zugehe, desto offener ist der ja auch mir gegenüber.
Also das ist sichtbar. Die innere Veränderung ist auch irgendwie äußerlich in so einem fetten Grinsen sichtbar.
Schon ein bisschen, ja. Also ich komme mir schon irgendwie sehr zufrieden vor gerade. Und man wird auch größer, man wird irgendwie dadurch, das Lustige ist ja auch, je verletzlicher man sich macht und je ehrlicher man ist mit anderen Leuten, desto stärker fühlt man sich. Ja, das ist irgendwie das gibt einem so eine gewisse Authentizität, ein bisschen Größe, ein bisschen, ja.
Also den ganzen Staub, den ganzen Ballast einfach mal so mit dem Unterarm richtig weggeschoben. Das haben Sie ja gemacht. Das ist nachzulesen in Ihrem aktuellen Buch. Das Leben ist zu kurz für später. Würde das denn eigentlich auch schon funktionieren, wenn man sich erstmal so kleine Auszeiten nehmen würde? Wer zum Beispiel sagt, hey, ich hätte Lust auf einer, keine Ahnung, Nordseeinsel einen Monat zu leben in einem schönen Haus in den Dünen als Beispiel. Oder kann auch nur ein kleines Zimmer sein, muss ja nicht gleich ein ganzes Haus sein. Wenn man das nur mal für einen Monat versucht, würde das auch schon was verändern?
Ich glaube, sowas bringt immer was. Solange das nicht irgendwie ein Bild ist, was man sich dazu ausgedacht hat, sondern solange es was ist, was man wirklich will. Wenn es das ist, was sie unbedingt machen wollen, dann ist es super. Ey, go for it. Und da tun sie alles dafür.
Ist nur ein Beispiel gewesen.
Ist nur ein Beispiel. Aber das Problem ist, glaube ich, immer das, dass man weniger auf sein Herz hört, sondern eben diese Bilder im Kopf hat.
Ja.
Und wenn man versucht, denen zu entsprechen, dann stimmt das nicht überein.
Oder wie Sie beschreiben, bei einem Ausflug an den Strand mit Ihrem Sohn, alles perfekt geplant, ja, bis wir dann den Buggy durch den Sand da stöhnend schleppen. Eltern sind dabei und auf dem Weg zum Strand hat man doch eigentlich ganz schön viel verpasst. Mögen Sie das mal erzählen, was da vor lauter Planen aus den Augen geraten ist?
Das ist ein ganz, ganz kleines Beispiel, weil man will sich einen schönen Tag machen mit dem Kind, ja, irgendwie Qualitätszeit, Familie und so weiter. Und dann hat man eben das gut geplant, irgendwie einen Tag am Strand. Ne, oder sie wo auch immer hin. Und dann geht's halt irgendwie in der Früh los mit, nein, wir können jetzt nicht noch irgendwie einen dritten Kaffee trinken. Nein, das Kind kann jetzt noch nicht noch spielen. Wir müssen jetzt zum Auto, wir müssen jetzt los, wir müssen packen. Und stehen dann da irgendwie im Stau zum Strand. Und dann steigt man da aus, den Bezahlparkplatz. Und dann, nein, wir können jetzt nicht noch irgendwie die Ameisenstraße anschauen. Wir wollen jetzt zum Strand. Und eben gehen dann da mehr oder weniger genervt durch den Strand und dann kam da irgendwie so ein Ehepaar entgegen, so ein älteres, ganz süßes irgendwie, und die schauen uns so an und sagt sie zu ihm, Mensch, schau, so das waren so die schönen alten Zeiten. Und ich war völlig gestresst, durchgeschwitzt mit diesem Buggy in der einen Hand, dem Kind der anderen, dachte mir, ja, Moment, die schönen Zeiten, ja, schon, aber wir saßen dann da am Strand im Endeffekt dann endlich alle total genervt, mit den Nerven runter. Und so war es halt nicht gedacht. Und in dem Moment, klar, wo ich sage, wichtig ist, wir verbringen eine schöne Zeit miteinander, eine gute Zeit, dann kann es halt passieren.
In der Theorie.
Dann kann es halt passieren.
Sonst ist man die ganze Zeit der Anpeitscher und sagt, nein, nicht die Esel streichen, nicht gucken, wo die Ameisenstraße hinführt.
Genau.
Ja, kein Eis auf dem Bürgersteig essen.
Und dann ist es im Endeffekt vielleicht, dann sind es nicht ein halber Tag am Strand, dann ist es nur eine Stunde am Strand. Aber wir haben vorher die Esel gestreichelt, die haben die Ameisenstraße angeschaut, haben einen dritten Kaffee getrunken und es herrscht irgendwie eine schöne und gute Stimmung. Das ist ja eigentlich das, was wir ja haben wollten. Ja? Wir wollten irgendwie eine harmonische, schöne Zeit miteinander verbringen. Und die gerät einem so, diese Priorität gerät einem so ein bisschen auch aus den Augen, wenn man eben so ein Bild vor Augen hat, wie es sein muss.
Also das ist vielleicht eine der Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann. Vielleicht hören ja einige zu, die jetzt schon hysterisch packen, weil sie ins Schwimmbad wollen oder an den See. Ich glaube, diese Situation kennen wir alle. Und wie man das noch ein bisschen mehr genießen kann mit den Kindern, darüber reden wir gleich mit Alexandra Reinwart, unserem Gast heute beim hr3 Sonntagstalk. Schön, dass Sie dabei sind. Gleich mehr mit Ihnen. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast heute ist Alexandra Reinwart. Sie sitzen in München live im Studio und wir reden ja jetzt schon fast 2 Stunden miteinander. Kann man Ihr aktuelles Buch so zusammenfassen unter dem Titel Bist du du und lebst du dein Leben?
Ja, kann man ganz gut so sagen.
Es ist ein Experiment gewesen, zu sagen, okay, ich habe noch ein Jahr zu leben, was würde man ändern? Wir haben über den Job gesprochen, wie man Freunde, die eigentlich gar keine richtigen Herzensmenschen sind, los wird. Mhm. Obwohl, Sie haben eigentlich nur von der einen Freundin gesprochen, die Sie wirklich mit dem Tritt in den Hintern nach außen katapultiert haben. Wie haben Sie es sonst gemacht? Per WhatsApp oder einfach das mal klar kommuniziert?
Nee, ich habe tatsächlich einfach nur noch Zeit mit den Leuten verbracht, die mir wichtig waren.
Und die anderen ignoriert? Alle Anfragen zum Kaffee trinken, essen gehen?
Ja, das sind dann oft irgendwie so Sachen, die man irgendwie gar nicht groß plant, sondern die dann, wo man irgendwie irgendwo zusammenkommt. Ich bin dann oft nicht mehr aufgetaucht, irgendwie bei so zufälligen Treffpunkten, irgendwie was mich einfach nicht interessiert hat. Das war recht undramatisch alles, ehrlich gesagt. Also gerade diese Leute, die einem nicht so nahe stehen.
Da fragt dann auch keiner nach, wenn man nicht mehr kommt.
Ja, das verliert sich dann so ein bisschen auch, wenn man sich da nicht irgendwie drum kümmert. Das war ganz angenehm so.
Reden wir über die wirklich wichtigen Dinge im Leben, über die Liebe, die sich ja eigentlich nicht so schnell verflüchtigen sollte, wenn man einen Sohn zusammen hat, zusammen lebt, beide im Ausland. So haben sie das ja mit ihrem Mann gemacht, der Co-Autor auch einiger ihrer Bücher ist und mittlerweile, wie ich gerade erfahren habe, gar nicht mehr Autor ist, sondern
der hat irgendwie, der war ein bisschen schneller als ich mit seinem Herzenswunsch. Der hat schon vor mir aufgemacht, eine Bar und ein Restaurant auch in Valencia, in diesem Viertel. Läuft ganz gut.
Ich sehe schon, der Selbstversuch hat sich auf die ganze Partnerschaft übertragen.
Tatsächlich.
Gab es die Idee, sich bei diesem Versuch, ich habe nur 12 Monate noch zu leben, was würde das mit mir machen, auch einen neuen Partner zu suchen oder den eigenen, die große Liebe in Frage zu stellen?
Ich habe schon in Frage gestellt, weil es ist ja, Deshalb, wir waren irgendwie, waren bis dato dann 15 Jahre zusammen und dann überlegt man schon mal hin und da irgendwie, ob das jetzt so bleiben soll oder ob nicht oder wie das jetzt so weiterlaufen soll. Und ich habe nur gemerkt, irgendwie, was mich so stört, irgendwie an diesem Modell Kleinfamilie, was wir dann hatten, war eher dieses, dieses immer zusammen. Ja, also dass wir immer zusammen waren. so toll es irgendwie manchmal ist, aber so wenig toll ist es, wenn es immer so ist.
Also getrennte Betten in getrennten Wohnungen oder was war die Konsequenz?
Ja, die Konsequenz war dann tatsächlich getrennte Wohnungen. Und zwar war es so, es war ein Wochenende lang waren der Mann und das Kind weg. Und ich dachte mir so, wow, also wie lange hatte ich das denn nicht, ja, also allein zu Hause zu sein. Oh. Also ich liebe mein Kind sehr, wirklich, irgendwie der Mann ist auch okay, alles wunderbar, aber dieses, dass man mal allein zu Hause ist, das ist ja echt cool.
Nach seinem Rhythmus und seinen Bedürfnissen
ja,
auch leben kann.
Ja, ganz genau. Und dann hat sich das zufällig ergeben, dass irgendwie über dieser Bar, die eben der Mann hatte, ist so eine kleine Butze frei geworden. Und dann haben wir das zusammen überlegt und das lustig ist, irgendwie, ich fand es total irritierend am Anfang, weil das war, ist hat so nicht dem Bild entsprochen, was ich so von der Familie hatte. Ja? Eine Familie wohnt zusammen. Und habe dann aber gemerkt, irgendwie, das andere Modell, irgendwie die Familie wohnt nicht zusammen, entspricht mir aber viel mehr. Das gefällt mir viel besser.
Aber das muss man ja auch aussprechen können.
Ja, das war ein bisschen hakelig auszusprechen, irgendwie, weil ich wollte ja auch jetzt niemanden, ne, ich wollte den Mann auch nicht vor den Kopf stoßen damit. Und das war aber ganz lustig, weil irgendwie haben wir uns da beide so vorsichtig rangetastet, weil er hat dann auch gesagt, irgendwie, ne, dass ja eben dieser Laden über der Bar, diese kleine Butze, das könnte man ja auch erstmal so als Lager verwenden oder irgendwie sowas. Und wir haben uns da beide so gegenseitig vorsichtig irgendwie abgetastet und fanden aber im Endeffekt beide die Idee super.
Also keine Trennung, nur getrennte Wohnungen.
Genau, getrennte Wohnungen.
Das eben auszusprechen, haben wir heute im Laufe des Vormittags auch schon festgestellt, bedeutet eben Klarheit, ja, und die Konsequenzen dann eben auch tragen müssen. Was macht das denn mit der Beziehung? Plötzlich.
Ja, ich find das ja irgendwie viel toller, ehrlich gesagt.
Was hat sich verändert?
Na, es hat sich verändert, dieses Dreiermodell ist jetzt so, dass wir verbringen Tage, also jeweils irgendwie allein oder zu zweit oder zu dritt. Es hat sich auch verändert, irgendwie, dass man wieder Dates hat. Ja, man trifft sich und man ist nicht automatisch irgendwie zusammen, während der eine die Spülmaschine ausräumt und der andere irgendwie den Müll runterbringt.
Man sieht sich nicht so im Alltag.
Ja, und das finde ich ganz, ich finde es ganz angenehm. Also ich finde es ganz angenehm, aber das ist auch, ne, das ist vielleicht jeder unterschiedlich, dass man eben so für sich mal ist.
Was raten Sie denn in Ihrem Buch, wenn man nochmal wirklich auf die eigene Beziehung dann schaut? Wenn man jetzt selber schon 15 Jahre in der Beziehung steckt, weiß man ja, es gibt viel Vertrautes. Es gibt jetzt auch nicht mehr das wahnsinnige Kribbeln, wenn man mal das Hemd des Partners öffnet. Nee. Aber es gibt eben unglaublich viel Schönes. Aber was ist Ihr Fazit? Von das Leben ist zu kurz für später.
Ja, ich das ist ja bei allen Büchern so. Ich gebe wahnsinnig ungern irgendwelche Ratschläge ab. Weil
jetzt mal hier, nicht so diplomatisch.
Ja, ich mache ja immer nur irgendwas und alle dürfen zugucken, ja, ob ihnen da irgendwas bekannt vorkommt. Der Ratschlag wäre auf jeden Fall kein konkreter, sondern der Ratschlag wäre immer das, irgendwie, dass man sich auf das besinnt, was man selber wirklich will, was man selber irgendwie wirklich fühlt, was man selber von Herzen will. Und wenn das ein Modell ist, was ganz klassisch ist oder ein anderes oder sie denken sich was ganzes Neues aus, dem dann alles zu versuchen, das zu machen.
Also die Konvention auch ein bisschen über Bord zu werfen. Völlig. Ja, wenn jetzt die Einliegerwohnung bei den Schwiegereltern gerade frei ist und man hat frisch geheiratet und denkt gerade, ach, es ist auch so praktisch, das nochmal alles zu hinterfragen.
Genau, es kommt immer darauf an, was man wahnsinnig gern will. Wenn man unfassbar gerne bei den Schwiegereltern wohnen will, weil man die wahnsinnig gerne hat, soll niemand sagen, man soll nicht bei Schwiegereltern wohnen. Aber wenn dem eben nicht so ist und wenn es da eben wahnsinnig günstig ist und man aber lieber was anderes machen würde, dann muss man, finde ich, eher versuchen, alles zu tun, um das zu schaffen, was man gerne hätte.
Und das zieht sich so wie ein roter Faden durch Ihr aktuelles Buch, Das Leben ist zu kurz für später. Und je mehr man sich auf diese Kompromisse einlässt, das stelle ich auf jeden Fall fest, umso mehr entfernt man sich ja auch von sich. Ne? Dann ist man nachher irgendwann unter so einem Berg von Kompromissen begraben und ist gar nicht mehr man selbst.
Ja, und dann ist es auch immer schwerer, irgendwie an das wieder ranzukommen, irgendwie wirklich zu wissen, was man denn eigentlich von Herzen gern wollte. Das ist auch schön, das ist ein guter Tipp, wenn man zum Beispiel sich gar nicht so ganz sicher ist, ja, was man jetzt von Herzen will. Es gibt so, man merkt es so, wenn man irgendwie ein Lied hört oder ein Zitat oder ein Buch liest oder ein Gemälde sieht, was einen so ganz besonders anspricht, ja, wo man irgendwie ganz besonders eine Gänsehaut bekommt, dann kann man mal schauen, irgendwie, um was es da eigentlich geht oder was man damit verbindet. Und das hat dann ganz oft mit so einem Herzenswunsch zu tun.
Na gut, vielleicht passt ja gleich unser nächster Song, We Can Do Better. Hier ist Bärbel Schäfer. Sie hören den HR3 Sonntagstalk mit der Fast Bed and Breakfast Wirtin in Valencia, Alexandra Reinwart. Und bis das Hotel fertig ist, schreibt sie noch Bestseller, den aktuellen Das Leben ist zu kurz für später. Mhm. Und das Schöne an diesem Buch, finde ich, sind ja immer diese kleinen Notizen. Dinge für mich gut zu Ende bringen. Schlechte Notiz an mich, schreiben Sie da mal. Schlechte ja. Gründe für eine Entscheidung. Termine, Termine, Termine. Kosten, Kosten, Kosten. Umstände. Mhm. Gute Gründe für eine Entscheidung. Das Herz will es so.
Ja.
Warum haben Sie die Notizen gemacht? Weil Sie einen Selbstversuch gestartet haben und haben gesagt, hey, wir haben alle eine begrenzte Lebenszeit, ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber viele verplempern dieses Leben in gruseligen Jobs, mit fiesen Chefs, unterbezahlt, mit unglaublich negativen Lebenspartnern, und das Leben ist zu kurz für später, fangt endlich an, taucht ein in euer eigenes Leben. Gab es eigentlich bei diesem Selbstversuch irgendwelche Peinlichkeiten, die Sie überwunden haben, um bei sich selbst anzukommen?
Ja, Peinlichkeiten. Es ist einem ja permanent irgendwas peinlich.
Oder wenn man, falscher Stolz?
Ja, wenn man irgendwie versucht, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, dann ist man so ein bisschen, man will sich übertragen gesagt nicht komplett die Hosen runterlassen. Ja, man versucht sich immer so ein bisschen selber zu schützen. Das ist dann wahnsinnig schwierig, weil dann entsteht keine wirkliche Verbindung zu jemand anders.
Keine
ja.
Nähe.
Keine Nähe, genau. Obwohl es ja paradoxerweise genau das ist, was wir immer am liebsten haben. Also ne, dieses Gefühl, was man hat, wenn man so mit der liebsten Freundin oder besten Freunden ganz man selber sein kann und ganz offen sein kann, das ist ja wunderschön. Und das verwehrt man eigentlich anderen Leuten, weil man sich zurückhält. Genauso wie sich dann andere Leute auch zurückhalten einem selber gegenüber.
Also das heißt, selber Klartext liefern, selber nicht fake sein. Mhm. Ist schon mal eine Voraussetzung, um etwas deutlicher bei sich anzukommen. Es gab ihre Freundin Ines, die verspürte irgendwie, weil die von diesem Projekt mitbekommen hat, hat gesagt, hey, wenn ich noch ein Jahr zu leben hätte, und dabei müssen wir nochmal beide respektvoll hier sagen, für alle Menschen, die gerade eine schreckliche Diagnose bekommen haben, die wirklich nach einem Unfall ihr Leben auf ganz andere Art und Weise verbringen müssen, die wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben. Sie haben dieses Buch geschrieben, um da nicht mit einem Augenzwinkern darüber hinwegzugehen, sondern zu sagen, genau weil das Leben eben auch solche Schicksalsschläge uns liefern kann, soll man das Leben intensiv feiern. Genau. Ihre Freundin Ines zum Beispiel hatte nochmal einen tiefen Wunsch nach einer Schönheits-OP. Sie sagt, das würde ich machen.
Ja, das war, bei ihr war es auch gar nicht so sehr irgendwie dieses, wenn ich sterben würde, sondern bei ihr war es so dieses, okay, man soll, sie hat gesehen, man soll tatsächlich das machen, was man wirklich, wo man wirklich einen Wunsch danach verspürt, auch wenn es eigentlich mit dem eigenen Selbstbild gar nicht so übereinstimmt. Also die hatte irgendwie auch zwei Kinder
bekommen. Wie geht's ihr mit den aufgeplusterten Lippen?
Nein, bei der waren es nicht die Lippen, bei der war es der Busen. Und die hatte irgendwie nach zwei Kindern, irgendwie war extrem unglücklich mit ihrem Busen. Und ne, andere Leute stecken das irgendwie leichter weg oder machen das anders. Und bei ihr war das, für sie war das ganz furchtbar. Und aber gleichzeitig ist in ihrem Bekanntenkreis und in unserem Bekanntenkreis ist, also wenn Sie da sagen, Sie wollen eine Brust-OP machen lassen, dann ist es so ungefähr das allerletzte, was man irgendwie auf dieser Welt tun kann, außer vielleicht Robben schlachten. Ja, das geht gar nicht. Es geht gerade noch, ne, wenn das irgendwie aus Gesundheit, medizinischen Gründen notwendig ist, aber aus Schönheit ist das ein totales No-Go.
Und ist sie glücklich?
Sie ist total happy, aber es hat halt wirklich wahnsinnig lange gedauert, bis sie sich überwunden hat, also bis sie auch sich getraut hat zu sagen, ja, ich bin die, die eine Brust-OP will.
Ja? Wir sind fast am Ende der Sendung, Alexandra Reinwart. Und das Buch führt ja dazu, klarer, kompromissloser zu werden und zu sagen, genau das möchte ich. Also, kurze Antwort, ja oder nein? Hotel oder lieber Bed and Breakfast?
Hotel und Bed and Breakfast natürlich.
Lieber kein Geld oder keine Freunde?
Lieber kein Geld.
Leben lauwarm oder lieber heiß und kalt?
Ey, heiß und kalt.
Valencia oder Frankfurt?
Hey, ja, kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ja? Für mich ist es
Pool
Valencia.
Oder mehr? Pool oder mehr?
Pool.
Lieber ein geiles Jahr oder 10 ganz normale Jahre?
Tja, Das ist natürlich in der letzten Konsequenz wirklich schwierig zu beantworten. Also ich bin ja im Moment irgendwie eher auf dem einen Jahr, aber fragen Sie mich nächstes Jahr nochmal.
Ja, genau. Letzte Frage von zwei Kolleginnen aus der Redaktion. Anna und Jane, die dort immer im Buch wieder erwähnt werden. Ja. Sind das Deutsche oder sind das in Wirklichkeit Spanierinnen, weil sie schon so lange in Spanien leben?
Nee, das sind Deutsche. Die eine ist übrig geblieben aus Deutschland, die andere ist neu in Spanien dazugewonnen.
Es war wirklich schön mit Ihnen, liebe Alexandra Reinwart. Ich bedanke mich. Podcast kann man nochmal nachhören am frühen Nachmittag. Ihnen einen schönen Sonntag. Alles Gute. Tschüss.
Danke, tschüss.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.